Ja gut, mal gut soweit, Lust und Frustrunde. Ja gut, dann lege ich mal los. Mögt ihr eigentlich zuhören? Das ist sehr abgehört. Wie ist das Befinden? So? Ist gut. Okay, dann nehme ich immer noch...
Ich bin hungrig.
Also, ja gut. Gut, ich habe eine lange und eine kurze Version. Die lange geht 2 Stunden. Gut. Also ich würde jetzt ein bisschen den Input unter das Thema stellen. Immer wieder sein... Immer wieder sein Warum zu hinterfragen und sein Warum immer wieder mal zu definieren in seinem Leben. Warum ich mache, was ich mache und warum dass ich überhaupt lebe. Gute Frage, sehr, sehr philosophische Frage. Und ich möchte eine Stelle lesen aus dem Buch von Daniel. Daniel Kapitel... das habe ich nicht aufgeschrieben. Kapitel 10, glaube ich, 16. Und das ist noch krass, der Daniel hat ja mehrere so massive Visionen von Gott. Und eine Vision, wo Gott ihm Sachen offenbart für die Zukunft, überfordert ihn mega. Er ist mega zerrissen, wenn er so in die Zukunft schaut. Es nimmt ihm alle Kraft, wenn er so voran schaut und das sieht, was Gott irgendwie ihm zeigt. Und dann ist es spannend, wie Gott mit ihm umgeht in dieser Situation. Und ich weiß nicht, vielleicht kennen wir das auch, wenn wir so zum Teil in unser Leben schauen, in unsere Zukunft schauen, was uns beschäftigt, wenn wir früher schauen, kennen wir sicher auch Zeiten vom Zerriss, von der Fragen, von der Kraftlosigkeit. Und ich möchte das lesen, wie Gott denkt, der Daniel handelt. Da sagt Daniel: Ich sagte zu dem, der vor mir stand, die Vision, die ich gesehen habe, zerreißt mich innerlich und nimmt mir meine ganze Lebenskraft. Wie könnte ein unwürdiger Sklave wie ich zu einem Herrn, wie du es bist, sprechen? Ich habe selbst jetzt noch keine Kraft und bekomme keine Luft. Der, außer wie ein Mensch, berührte mich ein weiteres Mal und stärkte mich. Er sprach zu mir: Hab keine Angst, du bist unendlich geliebt. Friede sei mit dir. Sei stark. Als Gott auf diese Weise mit mir redete, spürte ich, wie meine Kraft wieder zurückkehrte, und ich sagte zu ihm: Jetzt bin ich bereit zu hören, was du zu sagen hast, denn du hast mir neue Kraft gegeben. Und ich finde das eine starke Stelle, oder? Weil es zeigt eigentlich, Gott definiert beim Daniel, knüpft er ganz an seinem Herzensboden an, an seinem Warum an. Ich finde die Aussage spannend. Hab keine Angst, du bist unendlich geliebt. In diesem Zerriss hat Daniel die Botschaft gebraucht. Hab keine Angst, du bist unendlich geliebt. Friede ist mit dir. Bist stark. Und wenn ich so, letzte Woche das Buch Daniel durchgelesen und das hat mich getroffen in meinem Herzen. Und ich habe gespürt, das nehme ich für mich. In vielen Fragen, in vielen Zerrissen, immer wieder das Warum zu klären. Ich bin von Gott geliebt. Es ist schon spannend, wir kennen ja viele Definitionen von Sünde. Zielverfehlung, moralische Sünde. Und ich bin letztens im Studium auch nochmal über einen anderen Aspekt von Sünde, was Sünde bedeuten kann. Und das hat mir geholfen, auch mein Leben einzuordnen und Sünde auch nochmal ein bisschen besser zu verstehen. Und man kann Sünde auch so anschauen, dass es eine Entfremdung ist. Eine Entfremdung von sich selber, vom Mitmensch und von Gott. Also auf diesen 3 Ebenen kann man Sünde definieren. Eine Entfremdung. Und was der Gregor, Julie und ich auch noch so über unsere Werte, nochmal über unsere Kernwerte geredet haben in diesem Sommer, haben wir auch das definiert, versuchen nochmal die Kernwerte. Und wir sind auch so auf 3 grobe Kernwerte gekommen, die eigentlich auch eine Antwort sind auf die Entfremdung. Sich selber zu lieben, sich selber anzunehmen, versöhnt sie mit sich selber, seine Mitmenschen lieben und Gott lieben. Das haben wir so als wie 3 Kernwerte definiert für uns selber, für unser eigenes Leben und für die Kirche, weil wir auch spüren, dass Gott uns irgendwo einen Auftrag auch von der Wiederherstellung gibt. Also sich selber anzunehmen, sich zu versöhnen mit sich selber, Menschen zu lieben, den Wert Menschen geben, Wert zu schätzen und Gott zu lieben. sind eigentlich wie drei Aspekte, wo die Entfremdung stattfinden. Das ist eigentlich ein seelsorgerlicher Aspekt, etwas, was uns im Herz passiert, sich selber anzunehmen, zu versöhnen. Es ist ein sozialer Aspekt, seine Mitmenschen zu lieben. Und Gott zu lieben ist ein spiritueller Aspekt. Und ich möchte an dieser Geschichte von Daniel nochmal anknüpfen, an die drei Punkte, sich selber zu lieben, sein Warum zu klären. Gott hat ihm das nochmal auf eine ganz krasse Art und Weise müssen sagen, du bist unendlich geliebt. Und ich glaube, es ist nochmal wie, wir haben ja auch schon mal über das predigt, über die Eros-Liebe und über die Agape-Liebe. Oder Eros-Liebe heisst, ist eigentlich die menschliche Liebe, die, wo du stellst einen Wert von einem Gegenstand oder von einem Mensch fest und dementsprechend liebst du den Mensch. Also wie liebenswert ist ein Mensch, was hat er für einen Wert und dementsprechend liebt man. Das ist ja die Eros-Liebe. Und die Agape-Liebe hingegen ist eine ganz besondere Form von Liebe. Sie liebt einfach und stellt dadurch einen Wert beim Gegenüber her. Und in dieser Art und Liebe liebt uns Gott. Er liebt uns einfach und stellt so Wert her bei uns. Er schaut nicht zuerst, wie viel Wert bist du und dementsprechend liebt er uns, sondern er liebt uns einfach und das gibt uns Wert. Also im Gegenkonzept zum Mensch, wie er liebt, er stellt den Wert her, wie schön ist jemand, wie erfolgreich ist jemand, wie viel Geld hat jemand und dementsprechend lieben wir oder wertschätzen wir ihn. Gott ist umgekehrt, er liebt uns und das gibt uns Wert. Also das ist ein massiver Unterschied vom Lebenskonzept, oder? Und wenn wir vom Lebenskonzept sich selber lieben reden, dann reden wir von der Agape-Liebe. Gott liebt dich und das gibt dir Wert. Gott nimmt dich an und darum darfst du ihm nachfolgen. Nicht, du musst Gott nachfolgen und in deinem Gehorsam sein, damit er dich annimmt. Das sind diametrale Unterschiede, oder? Gott nimmt dich an und du darfst ihm nachfolgen. Aus dieser Annahme, aus dieser Liebe, soll auch etwas sich soll etwas geboren werden, dass man ihm nachfolgen will. Nicht auf die andere Schiene, los auf Gott, los auf deine Leiter und wenn du das machst, bist du angenommen bei Gott. Das ist ein anderer Ansatz von Gott fährt. Und das sagt Gott auch Daniel, du bist unendlich geliebt. Und dann spürst du Daniel, ich bin parat, die Kraft kommt zurück und ich bin auch parat zu hören. Weil andersrum, wir kennen das alle, wenn wir das Gefühl haben, wir müssen Gott gefallen, wir müssen Gott gehorsam sein, dass er uns liebt, das ist ein riesen Krampf, oder? Und das ist auch sehr destruktiv und auch sehr manipulativ. Aber zu spüren, auch heute Morgen da zu sein und zu sagen, Gott liebt mich, darum darf ich ihm nachfolgen, ist ein anderer Ansatz. Und ich glaube, das hat der Daniel gecheckt, der hat gemerkt, Gott liebt mich unendlich. Und die Kraft ist zurück in unser Leben. Die Power ist zurück in unser Leben, weil er gespürt hat, da ist jemand, der mich liebt. Und das gibt mir Wert. Und ich muss jetzt nicht die Zukunft schon kennen, meine Leistung in der Zukunft oder mich heute schon definieren, wie viel Wert ich habe. Und das macht mich dann irgendwie liebenswert und darum kann ich in die Zukunft gehen. Sondern ich bin geliebt von Gott und ich habe Kraft, Ressourcen setzen sie mir in eine freie in die Zukunft zu gehen. Und ich denke, ich möchte den Punkt nochmal, oder den Nagel nochmal einschlagen am heutigen Morgen. Sich selber zu lieben, ist ja auch so ein Satz. Kann man denn sich selber lieben? Und ich glaube, ja, man soll sich selber lieben. Man soll sich selber annehmen, sich selber versöhnen mit sich selber, aufgrund von dem, dass Gott einen bedingungslos liebt. Weil unsere erste Berufung als Christen ist eigentlich, uns lieben zu lassen von Gott. Also im Römer 1, Vers 7 steht, Gott liebt euch und hat euch dazu berufen, zu ihm zu gehören. Und das ist etwas, was uns Menschen unglaublich schwierig fällt, weil wir im Eros-Denken sind. Wir müssen etwas leisten, dass Gott uns liebt. Aber vielleicht versuchen wir das mal jetzt gerade mal. Einfach mal zu hocken. Ich weiß nicht, ob ich das sage, Druck habe, keine Scheiße. Aber wir können es mal versuchen. Einfach mal zu sagen, Gott, du liebst mich. Scheiße, ich muss nichts machen. Ich bin berufen, mich lieben zu lassen von dir. Und das auch mal auszuhalten. Das mal sacken zu lassen. Du liebst mich. Du gibst mir Wert. Ich muss meinen Wert jetzt da nicht beweisen. Ich muss auch nicht hoffen, dass du irgendeinen Restfunken an Gutem in mir siehst, dass du mich kannst lieben. Nein, du liebst mich einfach. Und das gibt mir Wert. Vielleicht können wir das mal so ein bisschen sacken lassen. Ein paar Momente. zwei weitere Bibelstellen, wo das einfach untermalt ist. Jeremia 31, Vers 3, steht: Der Herr ist mir erschienen von Ferne, ich habe dich je und je geliebt, darum habe ich dich zu mir gezogen, aus lauter Güte. Oder 1. Johannes 3, 1: Seht, wie viel Liebe unser himmlischer Vater für uns hat, denn er erlaubt uns, dass wir seine Kinder genannt werden, und das sind wir auch. Ja, und jetzt vielleicht, ja, wenn wir einfach so vor dich kommen, jetzt, gerade in dem Moment, und auch das nochmal annehmen, die Verse über unser Leben, und vielleicht ja, braucht es einfach mal immer wieder einen Gedankenanstoss, Herr, das zu verstehen, dass du uns in einer Agabe-Liebe liebst, du liebst uns und stellst dadurch Wert in uns her. Du schaust uns nicht an, beurteilst uns und dementsprechend liebst du uns, sondern du liebst, und das stellt unseren Wert dar und unseren Wert her. Und Herr, ja, entspann du uns auch irgendwie an dem heutigen Morgen, oder mich zumindest, ich kämpfe da immer wieder, das können anzunehmen von dir. Und das zu verstehen und zu sehen, meine erste Berufung ist, wie der Elia von Ramon und Niki bedingungslos geliebt wird, ohne dass er etwas leistet. Dass genauso auch deine Vaterliebe zu uns ist, Jesus. Dass wir deine Kinder dürfen sein, dass du uns je und je geliebt hast. Und dass wir auch aus dieser Haltung heraus dürfen leben, lernen. Und führt uns immer mehr in den Prozess, das zu verstehen. Auch, Herr. Amen. Ich denke, das ist für mich auch ein unglaublich wichtiger Punkt, wo ich denke, auch als Kirche, das ist ein Wert, den wir leben wollen, im Sinne von uns selber zu lieben, versöhnt sie mit sich selber. Weil ich denke, es hilft uns auch, eine gesunde Persönlichkeitsentwicklung anzulegen. Wenn du dich selber annehmen kannst, versöhnt bist mit dir selber, und du kannst reflektiert anschauen, dich selber annehmen, hilft es dir auch, dass du deine Persönlichkeit gesund kannst entwickeln kannst. Und ich habe das auch in meinem eigenen Leben erlebt, ich habe oft mich selber so verleugnet an meine Identität, dass ich im Geist leben kann, dass ich eine völlige Unterentwicklung kann in der Persönlichkeit. Und es war immer dualistisch, oder? Alles, was ich, meine Gedanken und ich selber, auch mein Körper, wir haben es gestern über das gehabt, das ist irgendwie böse und so, oder? Und wenn ich aber mit Gott zusammenlebe, dann ist alles gut. Also, man hat immer das Spannungsfeld aufgelöst. Und ich glaube, wir dürfen uns annehmen, selber lieben, versöhnt sie auch mit der Liebe, die Gott für uns hat. Und auch aufgrund von dem eine gesunde Persönlichkeitsentwicklung zu erleben in unserem Leben, oder? Ich glaube, das kannst du nur, wenn du versöhnt bist mit dir selber, oder? Und ich denke, das ist ein Wert, den wir als Kinder leben wollen. Und das ist ein persönlicher Wert, den ich denke, habe ich mir selber vorgenommen. Das Zweite, sich selber lieben, eben so der seelsorgliche Aspekt. Das Zweite ist, Mitmenschen lieben. Und im Englischen gibt es einen coolen Ausdruck, irgendwie, wo ich ein gutes Lebensmotto finde: Add value to people. Also überall dort, wo du bist, dort, wo du unterwegs bist, kann das Lebensmotto sein, den Menschen Wert zu geben. Etwas sie wertschätzen. Die Bibel ist voll davon, ich denke auch Christus, Jesus, ist voll von dem, dass er Menschen Wert gegeben hat. Dass er Menschen wertgeschätzt hat, dass er sie auch angenommen hat, dass er mit ihnen auf Augenhöhe kommuniziert hat. Und ich denke, die bekannten Stellen da sind Johannes 13, 34, da steht: So gebe ich euch ein neues Gebot, liebt einander, wie ich euch geliebt habe, sollt auch ihr einander lieben. Oder Römer 15, Vers 7, nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat, denn dadurch wird Gott geehrt. Ich denke, das ist auch die Entfremdung eines von sich selber, aber auch von Mitmenschen. Ich denke, das spüren wir immer mehr in unserer Gesellschaft, dass sich Menschen voneinander entfremden. Oder? Gott definiert, man kann die Sünde auch so definieren, eben die Entfremdung. Ich glaube, als Kind oder auch als Christ, denke ich, ist es ein Geschenk, wenn man auch wieder Nähe kann schaffen zu Menschen und ihnen Wert kann geben, sich auch wertschätzen, mit ihnen auf Augenhöhe kommunizieren. Und ich denke, das ist natürlich ein riesen Anspruch in diesen zwei Versen, die ich jetzt gerade gelesen habe. Nehmt einander an, so wie Christus euch angenommen hat. Oder? Und ich gebe das einfach mal als Denkanstoß weiter. Christus hat ja letztendlich, also wie hat denn Christus Menschen angenommen? Er hat letztendlich seine Feinde geliebt, oder? Also seine Liebe ist so weit gegangen bis zur Feindesliebe. Er sagt das selber, Matthäus 5, 43. Ihr habt gehört, dass es im Gesetz von Mose heißt: Liebt deinen Nächsten und hasse deinen Feind. Ich aber sage euch: Liebt eure Feinde, betet für die, die euch verfolgen, so handelt ihr wie wahre Kinder eures Vaters im Himmel. Und ich glaube, das ist auch etwas von dieser Nähe, die Gott da zeigt. Er gibt sein Leben für seine Feinde. Wo wir noch weit weg sind von Gott, oder? Sagt er im Brief, hat er sein Leben für uns hingegeben. Wo wir Gottes fern sind, hat Jesus Gottes Nähe geschaffen. Und ich finde das eigentlich ein wunderbares Bild auch darauf, wie wir auch ein versöhntes Leben mit anderen Menschen können leben. Aber es ist natürlich eine Herausforderung, oder? Seine Feinde zu lieben. Das ist nicht, also ich meine, das geht nicht locker vom Hocker, vielleicht dir, aber mir nicht. Aber ich denke, ich träume von einer Kirche, wo das könnte möglich sein könnte. Wo man auch Feinde kann willkommen heissen. Also wie wäre eine Kirche zum Beispiel, wo ein Atheist genau gleich viel Gehör hat wie ein Christ? Und genau gleich viel Respekt wie ein Christ. Oder einer, der eine andere Theologie vertritt als du, oder eine andere, oder vielleicht andere Ansichten. Ich glaube, Jesus hat uns da ein riesen Vorbild gegeben. Und ich denke, auch die Nähe zu schaffen, die Gottesnähe auch in dem Sinne, dass man Menschen liebt, ist etwas, was er uns auf den Weg mitgibt und wo wir uns, denke ich, immer wieder ansprechen lassen können von ihm. Die Bibel redet auch von dem Sporn, euch gegenseitig an, zu Liebe und zu guten Taten. Oder darum macht euch gegenseitig immer wieder Mut, helft einander, stärkt euch im Glauben. Ich glaube, das ist auch ein Aspekt von dem, von dieser Wiederherstellung, von der Gottesnähe zu Menschen, einander zu ermutigen. Eben add value to people, ich finde das ein geiler Spruch. So das auch als Leitvers möchte ich für mein eigenes Leben in der Bank, dort wo ich bin, ich möchte Menschen Wert geben, ich möchte sie ermutigen, dort wo ich bin. Ich träume auch von einer Kirche, wo Menschen nicht rausgehen und sich noch entmutigt sind oder sich noch ferner von Gott fühlen, als wo sie gekommen sind, sondern sie spüren, da ist eine Nähe von Gott da, es ist eine Nähe von Mitmenschen da, ich bin ermutigt, ich gehe auch wertgeschätzt nach Hause. Ich denke, das wäre super. Und ich glaube, es ist erstrebenswert. Ich habe da noch einen längeren Text aus dem Matthäus-Evangelium, wo Jesus so die nächste Liebe anspricht. Soll ich den rasch lesen?
Ja.
Gut. Das ist doch ein längerer Text. Aber ich denke, Jesus redet da, und das ist vielleicht auch nochmal ein Fragezeichen, redet da vom jüngsten Gericht. Und wir Christen haben doch oft so die Schwarz-Weiß-Sicht, von wer ist gerettet, wer ist nicht gerettet. Und Jesus gibt auch ein paar Standards da, wie er noch so sich das jüngste Gericht vorstellt. Und da steht das jüngste Gericht. Doch wenn der Mensch so in Herrlichkeit wiederkommt und alle Engel mit ihm, wird er auf seinem Thron der Herrlichkeit sitzen. Alle Völker werden vor ihm zusammengerufen und er wird sie trennen, so wie ein Hirte die Schafe von Ziegen trennt. Die Schafe wird er zur rechten Seite hinstellen, die Ziegen zur linken. Dann wird der König zu denen auf der rechten Seite sagen, kommt, ihr seid von meinem Vater gesegnet, ihr sollt das Reich Gottes erben, das seit der Erschaffung der Welt auf euch wartet. Denn ich war hungrig, und ihr habt mir zu essen gegeben. Ich war durstig und ihr gab mir zu trinken. Ich war ein Fremder und ihr habt mich in eurem Haus eingeladen. Ich war nackt und ihr habt mich gekleidet. Ich war krank und ihr habt mich gepflegt. Ich war im Gefängnis und ihr habt mich besucht. Dann werden diese Gerechten fragen, Herr, wann haben wir dich jemals hungrig gesehen und dir zu essen gegeben? Wann sahen wir dich durstig und haben dir zu trinken gegeben? Wann warst du ein Fremder und wir haben dir Gastfreundschaft erwiesen? Oder wann haben wir dich gekleidet? Wann haben wir dich je krank oder im Gefängnis gesehen und haben dich besucht? Und der König wird ihnen entgegnen: Ich versichere euch, was ihr einem der geringsten meiner Brüder und Schwestern getan habt, das habt auch ihr für mich getan. Ich finde das einfach ein spannender Gedanke, wo Jesus macht. Er verknüpft das mit dem jüngsten Gericht, oder? Und da sehen wir auch den sozialen Aspekt, wo Jesus auch stark in seiner Verkündigung drin hat, oder? Nicht nur ein geistlicher, spiritueller Aspekt, sondern das ist sehr ein sozialer Aspekt, oder? Wo Jesus verknüpft mit dem jüngsten Gericht. Und ich möchte einfach mehr da, wir haben zum Teil eine Überbetonung nur von der geistlichen, eben, wir haben auch das gerade Übergabe gebetet und dann bist du gerettet und so schwarz-weiß. Aber Jesus, ich möchte es einfach mehr als Denkanstoss geben, Jesus verknüpft es doch sehr, sehr stark, wenn er über das Gericht redet, auch mit sozialen Aktionen. Einfach das mal zum drüber nachdenken, so. Also, wir haben gesehen, Entfremdung von Gott, von sich selber und von Mitmenschen. Und irgendeine Antwort zu formulieren darauf wäre, sich selber zu lieben, sich selber anzunehmen, Mitmenschen zu lieben. Und der letzte Punkt ist Gott zu lieben. Und ich denke, das ist, ich finde es auch ein herausfordernder Gedanke, wenn wir unser Warum klären, oder wenn ich mein Warum kläre, dann stoße ich immer wieder auch zu dem zurück, zum höchsten Gebot, Gott zu lieben, oder? Und seine Mitmenschen zu lieben. Und ich stelle oft fest, dass das, eben Gott zu lieben, das heisst für jeden Mensch auch immer etwas anderes. Oder für gewisse ist es der Worship im Gottesdienst, wenn er das irgendwie ausdrücken kann. Für andere ist es, wenn er im Wald geht. Ich meine, die Formen sind unendlich wahrscheinlich, wie die Menschen unendlich verschieden sind, wie man Gott liebt. Und ich möchte da keine Form jetzt irgendwie vorgeben und ich sehe jetzt auch keine Form von mir. Aber ich ringe immer wieder darum, auch für mein eigenes Leben, spüre ich auch immer wieder auch die Gottesferne. Und die Bibel redet, ich finde das wieder ein spannender Vers in der Offenbarung, wo steht: Erkenne doch, wie weit du dich von deiner ersten Liebe entfernt hast. Kehre wieder zurück und bemühe dich so, wie du es von Anfang an getan hast. Das ist in diesem Sendschreiben, wo Jesus sagt: Erkenne doch du, wie weit du dich von deiner ersten Liebe entfernt hast. Und da haben wir wieder die Entfremdung, oder? Also es zeigt, eine Entfremdung kann auch passieren, wenn du auch mit Gott unterwegs bist. Er redet da jetzt von einer Kirche, oder? Erkenne doch, wie du dich entfernt hast von der ersten Liebe. Also es ist eine Gottesferne da. Kehre wieder zurück. Komm wieder nach zu mir, oder? Kehr wieder zurück zu der ersten Liebe. Wir kennen die Verse. Und ich glaube, es ist immer wieder gut, wenn man so einen spirituellen Punkt hat in seinem eigenen Leben, wo man das kann sagen: Herr, manchmal geht das Leben auch drum und drunter und drüber. Ich erkenne immer wieder auch eine Gottesferne in meinem eigenen Leben. Ich möchte wieder zurückkommen zur ersten Liebe. Oder schenk mir Gnade, dich wieder wie am Anfang können zu lieben. Die Frage ist, ob das immer so geht, oder? Manchmal erlebt man es im Glauben auch viele Erschütterungen. Und man kann vielleicht gar nicht mehr so wie am Anfang Gott lieben, gefühlsmässig. Aber ich glaube, es gibt auch etwas, wo man sieht, dass man den Glauben vielleicht mal ein bisschen dekonstruiert und dann wieder konstruiert und kann sagen: So Gott, jetzt schaffe ich es wieder, dich zu lieben. Und etwas, und die mich schon länger kennen, die haben den Spruch schon tausendmal gehört von mir. Aber das ist für mich immer wieder ein Gradmesser, wenn ich sage, wie du am Schluss auf dein Leben schaust oder aufs Ende des Lebens schaust, wenn einer auf dem Sterbebett liegt, oder? Dann siehst du eigentlich, was wirklich erstrebenswert ist im Leben, oder? Es sind nicht deine Diplome, all der Erfolg und so, die du hast. Sondern ich glaube, es dann zählt eine Beziehung zu Mitmenschen und eine Beziehung zu Gott, oder? Und ich wünsche mir für mein eigenes Leben immer wieder auch dürfen, so einen Moment zu haben, wo ich sagen darf: Gott, ich möchte dir näher sein, ich möchte dich lieben, zu versuchen. Es ist ja meistens ein Versuch, aber ich möchte in so eine Richtung gehen und zurückkehren zu dieser ersten Liebe. Und was ich cool finde, wenn wir uns noch ein paar Momente nehmen könnten, wo wir vielleicht über die Gedanken reflektieren können. Aber vielleicht bist du auch da Und du sagst wie Daniel, wenn ich in die Zukunft schaue, wenn ich in meine gegenwärtige Situation schaue, vielleicht auch in meine Vergangenheit, dann zerreißt mich das irgendwie innerlich. Ich habe gar keine Kraft mehr oder keine Lust mehr, irgendwie vorwärts zu gehen. Ich brauche auch so eine Berührung wie der Daniel. Und das auch wieder zu hören von meinem eigenen Leben. Du bist unendlich geliebt. Und der Friede sagt mit dir. Und der Friede, den da Gott dir sagt, ist ja der Shalom-Friede. Und nicht einfach ein Friede nur im Herzen ist, sondern da geht es auch darum, dass Gott dich möchte segnen. Dass er möchte, dass du aufblühst. Dass du Lebensfreude, Lebenskraft empfängst. Das Shalom ist viel, viel weitreichender als einfach nur ein Frieden im Herz. Dass du kannst, sag mal, erfolgreich sein, dass du kannst aufblühen. Und ich habe das noch ein Lied mitgenommen. Ich hoffe, mir hört es nicht an. Wo das noch gut sagt. In dem Lied geht es eigentlich darum,